Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland hat ein juristisches Nachspiel in der Schweiz. Die dortige Bundesanwaltschaft erhob Anklage gegen die drei ehemaligen DFB-Funktionäre Zwanziger, Niersbach und Schmidt sowie gegen den früheren FIFA-Generalsekretär Lindsay. Es geht unter anderem um ungeklärte Zahlungen in Millionenhöhe im Zusammenhang mit der Vergabe des Turniers. Die Beschuldigten weisen die in der Anklage erhobenen Vorwürfe zurück.
Die Macher des Sommermärchens kommen auf die Anklagebank. Die Bundesanwaltschaft in der Schweiz hat Horst Rudolf Schmidt und Theo Zwanziger wegen Betruges in Mithäterschaft angeklagt. Wolfgang Niersbach wegen Beihilfe zum Betrug. Das Verfahren gegen Franz Beckenbauer hatten die Ermittler aus gesundheitlichen Gründen abgetrennt. Es geht um dubiose Geldflüsse. Der damalige Chef des WM-Organisationskomitees Beckenbauer erhielt 2002 umgerechnet rund 6,7 Millionen Euro vom Unternehmer Louis Dreyfus. Das Geld ging dann über Umwege weiter an den damaligen FIFA-Funktionär Bin Hammam. Zu welchem Zweck? Bis heute unklar. 2005 floss die gleiche Summe zurück an Louis Dreyfus. Allerdings kam es nicht von Bin Hammam, sondern vom DFB. Der überwies rund 6,7 Millionen Euro an die FIFA, die das Geld sofort weiterleitete. Der Vorwurf der Bundesanwaltschaft, bei der Rückzahlung der 6,7 Millionen Euro hätten die Beschuldigten die Gelder als Beitrag zu einer WM-Gala deklariert, die aber nie stattgefunden habe. Die Beschuldigten weisen die Anklage zurück. Materiell kann ich nur wiederholen, dass die erhobenen Vorwürfe völlig haltlos sind, so Wolfgang Niersbach. Im Sommermärchenverfahren bleibt der Schweizer Bundesanwaltschaft nicht mehr viel Zeit. Nach langjährigen Ermittlungen muss es bis Ende April kommenden Jahres ein Urteil geben, sonst sind die Vorwürfe verjährt. Die Bundesanwaltschaft in der Schweiz steht erheblich unter Druck, denn die Beschuldigten haben Befangenheitsanträge gestellt wegen heimlicher Treffen des Schweizer Chefermittlers mit FIFA-Boss Infantino. Wird diesen stattgegeben, dann müsste das Verfahren wohl neu aufgerollt werden. Doch dafür dürfte die Zeit bis zur Verjährung wohl kaum reichen.
Unionsfraktionsvize Linnemann stößt mit seinem Vorschlag auf Widerspruch, Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen notfalls später einzuschulen. Kritik kommt aus der Union, vom Koalitionspartner SPD sowie aus der Opposition. Gewerkschaften und Fachverbände weisen den Vorstoß ebenfalls zurück. Schulen seien auf Kinder mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen eingestellt. Zustimmung erhält Linnemann dafür, dass er eine Diskussion über Sprachkompetenzen von Grundschülern angestoßen habe.
Soll ich das Wildschwein mit nach Hause nehmen?
Die Geschichte vom Wildschwein. Nicht jedes Kind einer vierten Klasse spricht so gut Deutsch wie Sie. Der Lehrerverband schätzt, jeder fünfte Grundschüler kann dem Unterricht auf Deutsch nicht folgen.
Das ist einerseits natürlich die große Gruppe der Kinder mit Migrationshintergrund, die insbesondere im Zusammenhang mit der Flüchtlingsbewegung 2015-16 nach Deutschland gekommen sind. Wir haben aber auch immer mehr deutsche Kinder.
Der Unionsfraktionsvize im Bundestag fordert darum, verpflichtenden Deutschunterricht vor der Grundschule und eine spätere Einschulung für Kinder, die nicht genug Deutsch können.
Wir brauchen eine Debatte in Deutschland über das Thema Vorschulpflicht, dass Kinder, die nicht Deutsch können oder zu wenig Deutsch können, dass die nochmals eine Runde drehen, bevor sie eingeschult werden.
Das ist ein komplett unsinniger Vorschlag. Wir haben in Deutschland ja nicht nur die Schulpflicht, wir haben auch ein Recht auf Bildung. Und das gerade den Kindern zu verweigern, die es am nötigsten hätten, also Kinder, die Deutsch lernen müssen und sollen, das ist wirklich unsinnig.
Bildung ist Ländersache. Kritik an Linnemanns Vorschlag kommt auch aus der Union. An der Schulpflicht gebe es nichts zu rütteln, so die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Es brauche bundesweit verpflichtende Sprachtests.
Wir brauchen einen einheitlichen Stand. Wir müssen wissen, wie ist der Sprachstand der Kinder in unserem Land, damit wir ganz gezielt mit den Fördermaßnahmen so früh wie möglich beginnen können.
Die AfD will Eltern klar machen, dass Kinder schon vor der Grundschule Deutsch lernen müssen.
Und wenn das nicht funktioniert, muss man durchaus drüber nachdenken, ob man möglicherweise Zahlungen einschränkt.
Fördern, fordern oder eine Runde drehen lassen. Einigkeit herrscht jedoch darin, nur Kinder, die gut Deutsch sprechen, haben hier später auch gute Chancen.
Nach dem Angriff auf einen Rabbiner in Berlin sind heute weitere antisemitische Vorfälle bekannt geworden. Wie die Polizei in München mitteilte, wurden dort am Samstag ein Rabbiner und dessen Söhne beleidigt und bespuckt. Zudem soll ein weiteres Mitglied der jüdischen Gemeinde eine David-Stern-Schmiererei im Treppenhaus seines Wohnhauses vorgefunden haben. Bayerns Antisemitismusbeauftragter Spänle sprach von einem Angriff auf die ganze Münchner Stadtgesellschaft. China hat Vorwürfe der US-Regierung zurückgewiesen, den Kurs seiner Währung manipuliert zu haben. Die USA bezichtigen die Führung in Peking, den Yuan bewusst abzuwerten, um sich Handelsvorteile zu sichern. Der Yuan war gestern zeitweise auf den niedrigsten Stand seit 11 Jahren gesunken. Ein niedrigerer Wechselkurs zum Dollar verbilligt den Preis chinesischer Produkte im Ausland. Inzwischen ist der Kurs wieder etwas gestiegen.
Beim G20-Gipfel vor wenigen Wochen standen sie noch Seite an Seite. US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi kündigten an, die festgefahrenen Handelsgespräche wieder aufzunehmen. Doch wenig später nehmen die Spannungen wieder zu. Der Yuan auf dem tiefsten Stand gegenüber dem Dollar seit rund einem Jahrzehnt, für Präsident Trump ganz klar eine Währungsmanipulation. China hat schon immer Währungsmanipulationen benutzt, um unsere Firmen zu bestehlen, unseren Arbeitern zu schaden und die Preise unserer Bauern zu drücken. Jetzt nicht mehr. Eine weitere Kampfansage aus dem Weißen Haus und ein Vorwurf, den China umgehend zurückweist. Die jüngste Abwertung des Yuan ist ausschließlich durch die wirtschaftliche Lage getrieben. Wir arbeiten hart daran, die Währung stabil zu halten. Doch Experten warnen, hier könne sich eine gefährliche Entwicklung anbahnen.
Also es könnte sein, dass die Nachbarländer Chinas in Asien jetzt auch anfangen, ihre Währungen abzuwerten, um konkurrenzfähig zu bleiben. Das wiederum könnte allerdings dazu führen, dass der Euro stärker wird, mit der Folge, dass deutsche Waren im Ausland teurer werden. Und das passiert dann auch den Vereinigten Staaten und dem US-Dollar. Und das, kann man sagen, war auch Sinn der ganzen Aktion von China.
Der Streit um die Währungsabwertung. Er verschärft den ohnehin schon festgefahrenen Handelsstreit. Erst gestern hatte China seine Unternehmen angewiesen, keine Agrarprodukte mehr aus den USA zu importieren. Ein harter Schlag für Amerikas Landwirte. Dennoch halten die USA die Tür für Verhandlungen weiter offen.
Schon im September möchte Washington weiter verhandeln. Doch die Ansage aus dem Weißen Haus ist klar. Der Präsident wolle einen guten Deal, dann könne man über alles reden. Ohne guten Deal drohe eine härtere Gangart.
Italien verschärft seine Gangart gegen private Seenotretter im Mittelmeer. Ihnen drohen künftig Strafen bis zu 1 Million Euro, wenn sie mit Schiffen unerlaubt in italienische Hoheitsgewässer fahren. In diesen Fällen können die Schiffe zudem umgehend beschlagnahmt werden. Ein entsprechendes Gesetz hat die rechtspopulistische Regierung gestern Abend durch den Senat gebracht. Das UN-Flüchtlingshilfswerk und Amnesty International reagierten tief besorgt.
Die Solidarität ist keine Straftat, riefen die Demonstranten vor dem Senat. Sie appellierten an die Verantwortung der Politiker, sie sollen das Gesetz verhindern. Ohne Erfolg. Mit großer Mehrheit wurde es verabschiedet. Ging es nach ihm, soll kein Flüchtling mehr italienischen Boden betreten, so Innenminister Salvini. Mit harter Hand beschlagnahmen wir Rettungsschiffe, die den Schleppern helfen. Es ist ein guter Tag.
Una bella giornata.
Zuletzt durften die Schiffe keine italienischen Häfen mehr ansteuern. Jetzt will die Regierung Strafen von bis zu 1 Million Euro verhängen, wenn sie lediglich in italienische Gewässer einfahren. Außerdem droht Helfern bis zu 10 Jahre Haft. Für die Sozialdemokratin Garavini eine Kriegserklärung an Seenotretter.
Er spielt damit der starke Mann mit dem harten Faust. Und damit hat er gerade Erfolg. Er hat aber gar keine Strategie. Er versucht zum Beispiel sich überhaupt nicht mit den anderen europäischen Ländern konstruktiv auseinanderzusetzen.
Auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen fordert eine schnelle europäische Lösung. Unsere Angst ist, dass wegen des Gesetzes weniger Seenotretter auf dem Mittelmeer unterwegs sein werden. Zur selben Zeit aber nimmt die Gewalt in Libyen zu. Daher sind mehr Menschen in Not willens, die gefährliche Überfahrt anzutreten. Doch weniger Seenotretter bedeutet, mehr Menschen sterben unnötigerweise im Mittelmeer. Die italienische Verfassung erlaube ein solches Gesetz nicht, rufen die Demonstranten. Die EU will prüfen, ob es mit europäischem Recht vereinbar ist.
In Sibirien kämpfen weiter tausende Einsatzkräfte gegen die seit Wochen anhaltenden Waldbrände. 3 Millionen Hektar Wald wurden bereits vernichtet, eine Fläche von der Größe Nordrhein-Westfalens. Die Löscharbeiten in den weit abgelegenen Gebieten gestalten sich schwierig. Die Waldbrandgebiete liegen rund 3.500 Kilometer von Moskau entfernt. Rund um Boguchani zählten die Behörden zuletzt mehr als 170 Brände, die sich über ganz Sibirien erstrecken.
Das Dorf Beliki, die letzte Siedlung vor einem der Brandherde. Einige Anwohner hatten hier schon mit der Evakuierung gerechnet. Der gesundheitsschädliche Rauch macht ihnen zu schaffen. 20 Kilometer vom Dorf entfernt hat es gebrannt. Man hatte nur eine Sicht von 20 Metern. Das stört uns natürlich. Dadurch hat es auch Bären ins Dorf getrieben. Hubschrauber fliegen bottichweise Wasser zu den oft 100 Kilometer entfernten Waldbränden. Sie wurden bislang nicht gelöscht, wenn die Bevölkerung nicht direkt gefährdet war und die Löscheinsätze teuer waren. Umweltschützer halten das für einen Fehler. Die Brände, die gerade in Sibirien passieren, sind eine echte Klimakatastrophe. Sie treiben so viel CO2 in die Atmosphäre wie 36 Millionen Autos pro Jahr. Seit ein paar Tagen unterstützt die russische Armee mit Flugzeugen die Löscharbeiten. Doch Experten glauben, dieser Einsatz komme zu spät. Selbst wenn man jetzt 5 oder 10 Mal so viel Material oder Menschen einsetzt, wird man die Waldbrände nicht löschen können. Das schafft nur anhaltender Regen. In Russland wird jetzt überlegt, wie man in Zukunft mit den jährlichen Waldbränden umgehen soll.
Denn erst die weltweite Aufmerksamkeit und der dichte Smog in Russlands Städten haben dazu geführt, dass die Waldbrände in Sibirien die nötige Aufmerksamkeit bekommen. Und dass in Russland die Frage diskutiert wird, ob es wirklich klug ist, Waldbrände in entlegenen Gegenden gar nicht erst zu löschen.
Bei dem Angriff auf ein Einkaufszentrum im texanischen El Paso hat es auch ein deutsches Todesopfer gegeben. Das hat das Auswärtige Amt in Berlin bestätigt. Die Polizei in El Paso veröffentlichte eine Liste mit den Nationalitäten der Toten. Unter ihnen sind 13 US-Bürger und 7 Mexikaner. Am Samstag hatte ein Schütze 22 Menschen getötet, offenbar aus einem rassistischen Motiv. Die Schriftstellerin Toni Morrison ist tot. Sie starb gestern in New York im Alter von 88 Jahren. In ihrem Werk setzte sie sich immer wieder mit dem Rassismus in den USA auseinander. Etwa 1970 in ihrem ersten Roman Sehr blaue Augen oder in Solomon's Lied über eine afroamerikanische Familie. Morrison erhielt 1993 als erste schwarze Frau den Literaturnobelpreis.
Toni Morrison war eine der wichtigsten Autorinnen der schwarzen amerikanischen Literatur, verehrt vom früheren Präsidenten Barack Obama. Nicht nur für ihn ist sie eine nationale Ikone. 2012 zeichnete er sie mit der Freiheitsmedaille aus. Seit 1970 schrieb Toni Morrison über die Erfahrungen afroamerikanischer Menschen in Amerika, zumeist aus dem Blickwinkel von Frauen. Für den Roman Beloved, Menschenkind, bekam sie den Pulitzerpreis. 1993 dann gewann sie den Literaturnobelpreis für ihr Gesamtwerk. Ich bin doch tief und anhaltend bewegt durch diesen Preis. Und er hat tiefgreifende Auswirkungen weit über mein Werk hinaus. Geboren wurde Toni Morrison 1931 in Ohio. Sie studierte Anglistik und unterrichtete seit dem Beginn der Bürgerrechtsbewegung amerikanische Literatur, zuletzt bis 2006 an der Princeton-Universität. Toni Morrison wollte den Menschen eine Stimme geben, die keine haben. Jetzt ist ihre Stimme verstummt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 7. August.
Ein Tief bringt uns wechselhaftes Wetter. Feuchte, warme Luft wird dabei auch aus dem Süden und Osten verdrängt. In der Nacht im Süden und in der Mitte weitere Schauer und Gewitter. Unwetterartig fallen sie vor allem im Süden aus. Es gelten Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Am Tag viele Wolken und verbreitet Schauer oder Gewitter, örtlich Unwetter mit viel Regen. Richtung Nordwesten sieht es freundlicher aus. In der Nacht 19 bis 12 Grad, am Tag 18 Grad im südwestlichen Bergland, 27 Grad in der Niederlausitz. Am Donnerstag häufig Sonne und nur lockere Wolken, im Norden wechselhafter mit Schauern und Gewittern. Am Freitag lenkt ein neues Tief von Westen Wolken mit Regen und Gewittern zu uns. Am Samstag eher unbeständiges Wetter.
Um 22.15 Uhr meldet sich Karen Mioska mit diesen Tagesthemen. Wo beginnt Rassismus? Die Diskussion um Clemens Tönnies Äußerungen über Afrikaner. Sowie Maßnahmen gegen Besucheransturm, wie Amsterdam versucht, Touristen umzuleiten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.